Vielen Dank für das Gebet, Bruderherz. Nichts, was wir so sehr brauchen, wenn wir auf der Kanzel stehen. Jakobus warnt davor, dass wir nicht viele Lehrer sein sollen, weil wir eine große Verantwortung haben. Christian, du kannst da auch ein Lied von singen, nicht? Und darum ist das immer wichtig, dass ihr alle auch immer betet. Vielen Dank auch für die herzliche Begrüßung hier am Eingang, als wir reinkamen. Habe mich sehr gefreut, euch wiederzusehen. Freue mich auch wieder hier zu sein. Und bevor ich das vergesse, ich soll euch herzliche Grüße bestellen von den Geschwistern, mit denen wir jetzt zusammenkommen. Eine junge Gemeinde, die erst im Februar entstanden ist durch einen Hauskreis. Aber wir sind mittlerweile schon fast so viele wie ihr hier. Ist ein kleines Wunder, sind wir auch sehr dankbar für. Also herzliche Grüße aus Mollbergen, in der Nähe von Kloppenburg ist das. Und herzlich, Dankeschön, die Grüße nehme ich wieder mit. Und herzlich ist auch gleich das Stichwort. Herzlich, da steckt ja das Wort Herz drin, nicht? Das heißt, wenn wir etwas füreinander empfinden, dann ist unser Herz dabei. Das Herz ist das, was uns verbindet. Ich habe das in der kleinen Gemeinde, in der wir jetzt gerade sind, so oft erlebt. Wenn wir Gäste hatten, so wie ihr uns heute zu Gast habt, dann haben wir oft das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon ewig, wenn es gläubige Gäste waren, nicht? Wir kennen uns schon ewig. Und dann sage ich immer zu den Geschwistern, ja, das ist doch auch ganz normal, weil wir standen ja schon vor Grundlegung der Welt zusammen in einem Buch. Das, was Gott geschrieben hat, das wusste er schon, bevor die Welt gegründet wurde. Ich habe diesen schönen Vers da an eurer Wand, nicht? Die ersten Verse der Schrift. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ich finde diese Übersetzung sehr schön. Noch war die Erde leer und ungestaltet, aber der Geist Gottes schwebte schon über den Wassern und kündigte an, gleich wird hier was passieren. Und dieser Anfang in Gottes Wort, der zeigt leider auch, wie es um das menschliche Herz bestellt ist seit dem Sündenfall, nicht? Wenn man sich mal so überlegt, was wir da eigentlich in unserer Brust schlagen haben, das ist ja faszinierend, nicht? Wir haben gerade von einigen Operationen und Krankheiten gehört, dürfen wir alles in Gottes Hand legen und Christian kann da ein Lied von singen, ich kann auch ein kleines Lied davon singen, da war Christian mir ein großer Tröster und ein großer Helfer. Denn wenn wir das selber durchlebt haben, dann können wir anderen auch eine Hilfe sein, nicht? Aber habt ihr euch mal überlegt, was da wirklich in eurem Herzen vor sich geht, wenn man es mal rein medizinisch betrachtet? 100.000 Schläge am Tag, 10.000 Liter. In unserem ganzen Leben gehen so 1 bis 2 Öltanker durch unser Herz. Eine unfassbare Menge. Und das Ding funktioniert wartungsfrei, nicht? Und dann will man uns weismachen, dafür gäbe es keinen Schöpfer. Es schlägt und schlägt und schlägt. Wer hat sich sowas ausgedacht? Jemand hat mal ausgerechnet, das waren kluge Ärzte, die dafür komplizierte Formeln benutzt haben, wenn man die thermodynamische Leistung unseres Herzens beschreiben würde, dann hat unser Herz 580 PS. Das würden wir uns für unser Auto wünschen, oder? Also ich hätte das gerne. 580 PS. Wenn man so einen Motor hat, dann pflegt man den nicht. Man tankt nicht den falschen Kraftstoff. Wir sollten auch immer den richtigen Kraftstoff tanken. Man sieht dazu, dass da auch Öl für da ist, für die Schmierung, nicht? Das ist ein Bild des Heiligen Geistes für uns, um das mal so anzuwenden. Aber viele pflegen ihr Herz gar nicht so sehr. Nun, jetzt rede ich nicht mehr vom medizinischen Herzen, das sollten wir auch pflegen, nicht? Wir brauchen ein bisschen Bewegung, wir sollten nicht so viel Übergewicht haben. Aber ich rede jetzt direkt übergehend von dem geistlichen Herzen, was wir haben. Das müssen wir nämlich auch pflegen. Da müssen wir auch dafür sorgen, dass das die richtige Ernährung bekommt, nicht? Gott schuf uns in seinem Bild. Das ist ein wunderbarer Dreiklang, darauf kommen wir später noch kurz zu sprechen. Dieses ganze Dasein, dieses Wesen, was wir sind, das ist ja in einem Dreiklang geschaffen worden. Nicht, wenn man so denkt, Gott schuf uns in seinem Bild, dann ist damit gemeint, dass Gott so Nase, Ohren, Mund hat. Das ist nicht der Fall, nicht? Gott ist Geist. Aber wir sind im Bild der heiligen Dreieinheit geschaffen. 1. Thessalonicher 5 sagt uns das. Leib, Seele und Geist. So sind wir ein Abbild Gottes. Und unser Herz, das sollte eigentlich genauso sein wie das Herz Gottes. Und was hat der Herr Jesus mit seinem Herzen getan, als er für uns bezahlt hat? In Jesaja 53 steht es in Vers 12, er hat es ausgeschüttet in den Tod. Da sehen wir, wie eng das Herz Gottes mit unserem Herzen verbunden ist, nicht? Ich möchte jetzt einige Verse lesen, und zwar gleich hier vorne aus dem ersten Buch Mose. Darum habe ich mich so gefreut über diesen Einstieg da auf eurer Leinwand. Da wird uns nämlich gezeigt, dass das Herz leider nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Wenn wir ans Herz denken, dann denken wir an herzlich, wie ich eingangs sagte. Dann fühlen wir uns verbunden. Aber wie ist denn das Herz in Wahrheit? Und das sagt Gott in 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen. Und dann möchte ich einen Vers lesen aus dem Psalmen, aus Psalm 51. Da haben wir einen wunderbaren Gegenpol zu diesem ernsten Satz. Psalm 51, Vers 12. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz. Und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Und einen letzten Vers möchte ich lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, weil wir es auch ein bisschen mit David zu tun bekommen werden. Der war auch ein wunderbares Beispiel für ein Herz, was Gott lieb gehabt hat. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und nachdem er ihn weggetan hatte, nämlich den Saul, erweckte er ihnen David zum König, dem er auch Zeugnis gab. Apostelgeschichte 13, Vers 22 lese ich. Indem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Bis dahin, Gottes Wort. Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass wir zweimal von David gelesen haben und einmal in einer katastrophalen Situation. Psalm 51 ist überschrieben mit den Worten, als Nathan zu ihm kam. David hat heftig gesündigt, wir kennen die Geschichte, und Nathan sagt, du bist der Mann, der hier verurteilt werden muss. Und in der Apostelgeschichte haben wir gelesen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da kommen viele Ungläubige nicht mehr klar, nicht? Wie kann das passieren? Was sucht sich Gott für merkwürdige Männer aus? Was glaubt ihr, was hier für einer steht? Ein Heiliger, der besser ist als andere? Ich habe heute einen schönen Satz gelesen von Paul Washer, den liebe ich ja nicht. Er sagte, wenn wir durch das Blut des Herrn zu 99,99% gerettet würden und 0,001% würde von uns abhängen, dann wären wir für ewig verdammt. Seht ihr, und das ist der Punkt, unser Herz ist abgrundtief böse. Ich sage immer, wenn ein Wort in Gottes Wort zum ersten Mal vorkommt, das Wort Leb, das ist das hebräische Wort für Herz, kommt zum allerersten Mal da vor, wo wir es gerade gelesen haben. 1. Mose 6, Vers 5 und 6. Kann man sich gut merken mit den beiden Sechsen, die Zahl des Menschen. Und Gott muss feststellen, ihr seid böse. Ist das Herz eigentlich wirklich böse? Naja, unsere Gesellschaft heute versucht das immer schön zu reden, nicht? Ich las in dieser Woche, dass ein 15-Jähriger einen 14-jährigen Mitschüler erschossen hat. In Offenburg ist das passiert. Furchtbar. Und dann befragte ein Journalist eine Psychologin, ob das nicht abgrundtief böse sei. Und da antwortete die, nein, das Wort böse würde sie überhaupt nicht leiden können. Dieser Täter, der sei eigentlich nur das Opfer der Gesellschaft. Nun, das mag sein, dass ein Kind, sage ich mal, mit 15 in dem Alter vielleicht ganz massiv von einer bösen Gesellschaft beeinflusst wurde. Trotzdem bleibt ja die Tat abgrundtief böse. Da gibt es nichts zu beschönigen. Und seht ihr, so ist Gott von Beginn an. Von Beginn an sagt Gott, das Herz des Menschen ist böse. Das müssen wir immer im Hintergrund haben, auch wenn wir das Evangelium bringen wollen. Ich weiß nicht, ob es auch Paul Washer war, der es gesagt hat, oder ein anderer amerikanischer Prediger, der sagte, wir können doch nicht die gute Botschaft bringen, wenn die Menschen gar nicht wissen, wovor sie gerettet werden müssen. Heute wird ja nur noch ein Gott der Liebe gepredigt, nicht? Der hat euch alle lieb, so wie ihr seid. Und dann ist die Sache erledigt. Und Gott beginnt sein Wort nach dem Sündenfall mit den Worten, das Herz des Menschen ist böse. Und ich finde das so beeindruckend, das zweite Mal, als vom Herzen die Rede ist, das kommt ja gleich hinterher, habt ihr vielleicht gemerkt, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Seht ihr, dafür ist ein Herz eigentlich da. Dass man Empfindungen hat. Und es ist so schön, dass Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. Und man sieht so deutlich, wie Gott das schmerzt, was da passiert war. Ich gab einem Wesen einen freien Willen und es hat sich gegen mich entschieden. Muss das für ein Schmerz gewesen sein. Und wir kennen die weitere Geschichte, wie Gott dann wirklich versuchen muss, eine Lösung zu finden, nicht? Eine Lösung zu finden, damit wir ihm wieder nahe kommen können. Und wir kennen den Plan Gottes, das er am Ende selber bezahlt hat. Nun könnte man auf die Idee kommen, Gott ist ja ungerecht. Er schafft ein Wesen und es hat die Möglichkeit, eine böse Entscheidung zu treffen. Hätte er das nicht verhindern können? Ja, natürlich. Er hätte sich weitere Engel schaffen können, nicht? Aber das wollte Gott nicht. Gott wollte Kinder. Christian hat es gerade so schön gesagt, dass uns unsere eigenen Kinder doch oftmals wichtiger sind als wir selber. Wenn die krank sind, tut uns das oftmals viel mehr weh als uns selber. Und so ähnlich ist das mit Gott dem Vater auch. Es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und dann beschloss er selber zu bezahlen, nicht? Und wie sehr muss es ihn schmerzen, wenn er sieht, wenn das heute trotzdem noch abgelehnt wird. Du kannst das kostenlos hinlegen. Nicht? Diesen Schuldbrief, das ist ein schönes Bild im Kolosserbrief, nicht? Dieser Schuldbrief ans Kreuz geschlagen wurde von Christus, nicht? Unser Schuldbrief. Er hat die Schuldschrift quasi ans Kreuz genagelt und gesagt, die ist gerichtet, weil ich gestorben bin. Und das macht uns so deutlich, wie unser Herz funktioniert. Also Gott ist nicht ungerecht. Gott schuf ein Wesen, weil er wollte, dass es sich für ihn entscheidet. Wir haben auch gerade von Israel gehört, nicht? Da warten wir auch so sehnlich drauf, dass dieser letzte Überrest, dieses Drittel, wie Gottes Wort sagt, sich für ihn entscheiden wird. Die Wurzeln sind schon gelegt, nicht? Die ersten fangen schon an zu überlegen. Es gibt schon Bekehrungen, die es über Jahre gar nicht gab. Diese messianischen Juden und auch solche, die wirkliche Christen werden und sagen, ich sehe, dass der einzige Messias, der Herr Jesus Christus ist, den wir verworfen haben, nicht? Was für eine Dramatik in diesem Volk, nicht? Ich habe auch Freunde, die eine Familie in Nazareth haben, nicht? Und da höre ich das immer hautnah jeden Tag, was da passiert. Und dann siehst du, dass die unsere Gebete so sehr nötig haben. Wir bleiben aber noch mal bei dem Gedanken, ist Gott vielleicht ungerecht? Wir springen jetzt ein bisschen vor in Gottes Wort, und zwar zum Pharao. Ihr kennt die 10 Plagen über Ägypten. Da heißt es nämlich mehrfach, einen Vers lese ich mal vor, 2. Mose 4, Vers 12. Da wird das ganz deutlich. 2. Mose 4. Da heißt es nämlich zu Mose, und geh hin und ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden sollst. Er sollte zum Pharao gehen, aber der Pharao, der hatte ein verhärtetes Herz. Und das lesen wir in verschiedenen Versen, die dann anschließend noch kommen. Da wird aufgelistet, dass Gott mehrfach das Herz des Pharaos verhärtete, zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 3. Zu dem sollte Mose hingehen. Und ich will das Herz des Pharaos verhärten. Und jetzt könnte der Gedanke kommen, ja, dann ist Gott ja ungerecht. Man stellt euch mal vor, Gott würde mein Herz jetzt verhärten. Könnte ich das dann weich machen, wenn Gott es verhärtet? Nein, das könnte ich nicht, aber Gott ist nicht ungerecht, sondern Gott handelt nach unserem Handeln. Und Gott weiß im Voraus, der Pharao würde sein Herz 10-mal verhärten. Und weil er das vorher wusste, sagt er auch im Vorfeld schon, dann werde ich sein Herz verhärten. Das muss bei Judas ganz ähnlich gewesen sein. Judas lief 3 Jahre mit dem Herrn. Er war ein Dieb, wird uns gesagt. Er nahm weg, was eingelegt wurde. Das Herz, das muss immer härter gewesen sein, nicht? Immer härter geworden sein. Und dann am Ende, dann passiert es, dass der Herr unser Herz selber verhärte. Da gibt es übrigens ein schönes Gleichnis für. Da sagt der Knecht, der untreu umgegangen war mit dem anvertrauten Pfund: Ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast, also habe ich das verbuddelt und habe nichts damit gemacht. In ein Schweißtuch eingewickelt. Das Schweißtuch braucht er nicht, da wischt man sich den Schweiß mit ab. Der hat nichts getan, der war faul. Und dann sagt der Herr: Aus deinem Mund werde ich dich richten. Du sagst, dass ich so bin, dann werde ich dich genauso behandeln, wie du redest. Und das ist ein Prinzip in Gottes Wort, dass Gott uns so behandelt, wie wir reden. Und darum verhärtet er auch das Herz her, weil er wusste, der Pharao würde das ablehnen. Lesen auch von den Schriftgelehrten in Markus 2, vielleicht darf ich den Vers auch mal lesen, auch so einen klaren, deutlichen Satz über das Herz der Schriftgelehrten. Das waren ja keine Dummköpfe. Die Schriftgelehrten waren kluge Menschen. Markus 2, Vers 6. Da hatte der Herr gerade jemandem gesagt: Deine Sünden sind dir vergeben, dem Gelähmten, der durch das Dach gelassen wird. Vers 6. Einige aber von den Schriftgelehrten saßen dort und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Seht ihr, sie unterstellen dem Herrn Jesus Christus, dem lebendigen Gott, Lästerung. Und wo war das passiert? Hier drin. Sie hatten nicht erkannt, wie viele Israelis auch heute nicht, dass dieser Herr ihr Messias, der Angekündigte, war. Da könnte man jetzt einen kleinen Exkurs machen. Da könnte man sogar eine extra Predigt drüber halten, nicht? Über die Schriftgelehrten. Denn die waren ja nicht dumm. Die haben Gottes Wort von morgens bis abends studiert. Aber wie kann das passieren, dass man das studiert und man merkt nicht, wenn der, auf den man sein Leben lang gewartet hat, vor einem steht? Wie kann das passieren? Das passiert, wenn das Herz nicht dabei ist. Wenn das Herz auf mich selbst gerichtet ist, dann werde ich das nicht erkennen, nicht? Lass die Kinder. Das ist das Lob Gottes, ihr wisst es doch. Aus dem Mund der Unmündigen habe ich mir Lob bereitet. Seht ihr, das ist das Wichtige, dass das Herz dabei ist. Ein böses Herz sehen wir zum Beispiel auch bei dem Ungöttlichen, so sagt der Hebräerbrief, Esau. Er beschloss in seinem Herzen, seinen Bruder umzubringen. Es kommen die Tage, da wird mein Vater gestorben sein, dann werde ich meinen Bruder töten. Das war Esau, hat er in seinem Herzen beschlossen. Aber jetzt kommt was Schockierendes. Wenn ihr das Markus-Evangelium noch aufgeschlagen habt, dann geht mal in Kapitel 6 und dann lesen wir mal den Vers 52. Vers 52, da ist von den Jüngern die Rede. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Ist das nicht erschreckend? Das waren die 12 Apostel, die mit dem Herrn Jesus gegangen sind 3 Jahre lang. Seht ihr, und darum geht das Ganze uns alle auch an, mich genauso wie euch. Unser Herz, das wird härter, wenn wir immer nur mit uns selbst beschäftigt sind. Und die Jünger, die hatten ebenfalls, wie auch die Schriftgelehrten, eine falsche Vorstellung. Die dachten, wenn dieser Jesus jetzt nach Jerusalem einreitet, dann wird er sein Reich aufbauen, hat er ja auch getan. Aber das war ein geistliches Reich, das 1000-jährige lag noch in der Zukunft. Und sie warteten darauf, dass er mit Macht die Römer aus dem Land werfen würde. Und das war eine falsche Vorstellung. Und darum haben sie auch bei den Wundern nicht begriffen, dass ihr Herz immer härter wurde. Wie schön sieht man das bei Petrus am Anfang, nicht? Ich habe gestern darüber gepredigt in Jenfeld, was dieser Petrus empfunden hat, als er sieht, wie voll seine Netze sind. Da wird sein Herz weich und er fällt zu den Knien des Herrn Jesus nieder und sagt: Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Was ist jetzt, wenn wir was Gutes im Herzen haben? Wenn Gott uns sagt, du hast was Gutes im Herzen. Ist das dann gut für uns? Glaubt ihr dann, dass das immer gewährt wird? Angenommen, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee, wie man diesen Raum hier umgestalten könnte. Nur mal so, ja? Gott sagt, gute Idee. Aber heißt das, dass ich das machen darf? Dafür ist wieder David ein interessantes Bild. Der hatte in seinem Herzen den Entschluss gefasst: Moment mal, ich wohne hier in einem wunderbaren Gebäude, das ist getäfelt, da ist alles da und die Lade Gottes, die ist unter Teppichen. Da kann was nicht stimmen. Ich möchte Gott ein Haus bauen. Das war ein guter Gedanke. Das war in seinem Herzen, heißt es da. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Ich will meinem Gott ein Haus bauen. Wenn ich hier wohne, dann muss das Haus Gottes viel prächtiger sein. Das ist der Grund, warum damals die Kirchen im Mittelalter und später so groß gebaut wurden. Heute kommt uns das wie Größenwahn vor manchmal. Ja, aber die wollten Gott die Ehre geben damit. Da war man doch gottesfürchtiger, nicht? Und dann sagt Gott zu David, du darfst gerne das Baumaterial zusammentragen, aber du wirst das nicht bauen, weil du ein Kriegsmann bist und so viel Blut vergossen hast. Darum darfst du mir kein Haus bauen. David war doch ein Mann nach dem Herzen Gottes, haben wir in der Apostelgeschichte gelesen, oder nicht? Warum darf er das nicht bauen? Nun, Gott sagt, ist nicht deine Aufgabe. Ich habe jemand anderen, dessen Aufgabe es ist. Wir müssen nicht immer glauben, dass wir Dinge tun können, die andere tun. Ich war vor einigen Wochen mit dem Arno von der Ruhrpott-Mission, der hat, glaube ich, auch schon bei euch gepredigt, nicht? Unterwegs, habe auf der Straße gepredigt. Ja, das kann man mal machen. Ist eine gute Sache. Aber manchmal merkt man ganz deutlich, das ist nicht deine Aufgabe, nicht? Das kannst du mal machen, aber das ist nicht deine Hauptaufgabe. Und so gibt Gott uns auch die Dinge, die in unserem Herzen sind, manchmal etwas anders, als wir es gerne hätten. Und David war traurig, nicht? Er betet ein intensives Gebet zu dem Herrn. Man merkt seine Traurigkeit, dass er das Haus nicht bauen darf. Aber Gott sagt, nein, ich möchte das nicht. Dein Sohn wird es bauen, der König des Friedens, Salomo. Und im gleichen Zusammenhang lesen wir in 1. Chroniker 29, dass wir ein Herz des Volkes haben. Das möchte ich auch mal lesen. Da sehen wir das Herz des Volkes, wie sie bereit sind, etwas für den Herrn zu tun. 1. Chroniker 29, Vers 9. Und das Volk freute sich über die Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Und auch der König David freute sich mit großer Freude. Es ging nämlich darum, was zusammenzutragen für das Haus. Ungeteiltes Herz. Haben wir auch alle ein ungeteiltes Herz? So wie ein Josia, der nicht zur Rechten und zur Linken wich und sich genau an David orientierte. Seht ihr, wenn wir Vorbilder sind, auch als Lehrer, auch als Prediger, ja, wenn wir das sind, dann hat das zur Folge, dass auch das Volk ein ungeteiltes Herz hat. David ist hier das Vorbild gewesen. Und das Volk zeigt ein ungeteiltes Herz. Ein wunderbares Beispiel auch für uns, dass das abfärbt, was wir tun. Und dann betet David, Vers 19, und meinem Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen zu halten und alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Ich bin sicher, dabei hat ein Auge des David getränt. Wie gerne hätte ich das gebaut. Der war sicher traurig. Habt ihr das manchmal auch, dass ihr vielleicht traurig seid, weil ihr eine Aufgabe nicht wahrnehmen dürft? Seid nicht traurig. Gott hat für jede Aufgabe ein Werkzeug. Lasst euch einfach gebrauchen. Dann seid ihr auch nicht traurig, sondern seid einfach froh darüber, dass ihr das für Gott tun könnt. Ich glaube nicht, dass ich ein Mann nach dem Herzen Gottes bin wie David. David war ein wunderbarer Mann, nicht? Im Psalm 51, was wir gelesen haben, da ging es um diese furchtbare Sünde, die er begangen hatte. Und er bekennt es vor Gott, nicht? Er sagt, ich bin schuldig. Und das ist das, was nach dem Herzen Gottes ist. Wenn wir es drauf haben zu sagen, Herr, ich habe da hemmungslos mit Pauken und Trompeten versagt. Das ist das, was uns zu Männern und Frauen nach dem Herzen Gottes macht. Ja, wir müssen viel blättern heute. Ich mag immer gerne so Tiefflüge über Gottes Wort. Kürzlich kritisierte mich dafür eine Schwester im Internet, was denn der Unfug soll. Ich soll gefälligst über einen Text sprechen. Aber ich glaube, wir können in Gottes Wort viel mehr sehen, wenn wir beherzigen, was der Herr gesagt hat und wiederum steht geschrieben. Nicht? Wenn einer kommt und sagt, da steht doch so und so da. Und du kannst sagen, wie der Herr, als er vom Teufel versucht wird und wiederum steht geschrieben. Das ist so wichtig für uns. Und wir wollen noch mal einen Vers ausschlagen aus Markus 7, Vers 6. Da heißt es, der Herr Jesus sagt zu den religiösen Führern. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ja, der Herr, der hat nie ein Blatt vom Mund genommen. Diesen Kuschel-Jesus, diesen rosa-roten, der uns heute von den Kirchen weiß gemacht wird, den gibt es nicht. Der Herr Jesus Christus war knallhart. Er hat die Dinge beim Namen genannt. Lest mal Matthäus 23 zu Hause in Ruhe durch, wie er mit den religiösen Führern ins Gesicht geht. Schön, dass einige nicken hier. Ja, der Herr war hart. So hart, dass in Johannes 6 sich einige von ihm abwenden. Sie sagen, mit dieser harten Rede kann ich nicht leben. Und das ist genau der Punkt. Es muss sich etwas trennen. Nun, wir könnten jetzt sehr viele Männer und Frauen Gottes aus dem Alten Testament nehmen und uns noch weitere Beispiele dafür suchen, wie sehr das Herz in uns von Wichtigkeit ist. Nehemia zum Beispiel, der hielt in seinem Herzen Rat. Und wir wissen auch, dass wir in unseren Herzen Ratschlüsse fassen. Auch böse Ratschlüsse. Simon der Zauberer zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Was hast du dir an deinem Herzen vorgenommen, sagt zum Beispiel Petrus zu Ananias und Sapphira. Was habt ihr euch da in eurem Herzen eigentlich vorgenommen? Und wir kennen das ernste Urteil über die beiden. Wir könnten verschiedene Beispiele anführen über Entschlüsse des Herzens. Und das ist ein schöner Satz, ein schönes Wort in der Apostelgeschichte. Das griechische Wort für Herz, das kennen wir alle nicht. Kardia heißt das im Griechischen, der Kardiologe, den kennen wir ja nicht. Kardia. Und da gibt es ein Wort, das heißt Herzensentschluss. Prothesis, Kardiaprothesis. Das ist ein Entschluss, den man im Herzen fasst. Bewahre die Dinge in deinem Herzen, wie Maria es tat, als sie von dem Engel gesagt bekommt, was passieren soll. Bewahre das in deinem Herzen. Und dieser Herzensentschluss, der ist eine ganz wichtige Sache. Ich gebe dafür zwei Beispiele. Mein Bruder erzählte einmal von einer alten Schwester, die nur eine kleine Rente bekam. Und diese Schwester war plötzlich unglaublich traurig. Und der Bruder fragte: Was macht dich denn so traurig? Nun, sagt sie, die Post hat das Porto erhöht. Das macht mich so traurig. Und dann forscht der Bruder nach und dann stellt sich raus, die Schwester, die hat ihre gesamte Rente dafür aufgewendet, sich Briefmarken zu kaufen, Postkarten zu nehmen, sich beliebige Adressen aus dem Telefonbuch rauszuschreiben, einen Bibelvers auf die Postkarte und dann abzuschicken. Das war ihre Art, das Evangelium zu predigen. Und dann fragte er: Ja, aber wenn du deine ganze Rente fürs Porto ausgibst, wovon lebst du denn dann? Dann sagt sie: Ich esse morgens ein halbes Brötchen mit Leberwurst und ein Glas Milch und ich esse abends ein halbes Brötchen mit Leberwurst und ein Glas Milch. Die hat nicht nach Vitaminen gefragt, nach ausgewogener Ernährung, nach Spurenelementen. Die hat das so gelebt, weil sie sich das in ihrem Herzen vorgenommen hat. Ich werde das, was ich habe, dafür aufwenden, Briefmarken zu kaufen, um Menschen Bibelverse zu schicken. Die Geschichte ist schon älter, nicht? Aber siehe, das kann passieren, wenn wir mit Herzensentschluss etwas tun. Und dann sind wir auch mal traurig, nicht? Weil das Porto erhöht wird. Aber der Herr kann die Wege frei machen. Ein anderes Beispiel, das kürzlich noch erzählt, von dem Bruder Frank Jenner in Sydney, in Australien. Ein Mann, der sich auch was in seinem Herzen vorgenommen hatte. Der hatte eine so umwälzende Bekehrung erlebt, dass er sich sagte: Ich muss was für den Herrn tun. Und sein Herz sagte ihm: Sag das Wort weiter. Und dann fasste er einen Entschluss: Ich werde jeden Tag 10 Menschen von dem Herrn erzählen. Das klingt wenig, aber mach das mal. Das ist ganz schön viel. Selbst wenn man sich in die Fußgängerzone stellt. Man muss 10 erstmal begegnen. Und dann gab er ihnen ein kleines Traktat und fragte sie dabei: Wenn sie heute sterben, wo sind sie dann, im Himmel oder in der Hölle? Das war seine ganze Predigt. Und wenn der Mann krank war, so wie ich diese Woche, bin dankbar, dass ich hier sein darf, ein bisschen angeschlagen ist meine Stimme noch, darum muss ich so viel Wasser hier haben, nicht? Dann hat der Frank Jenner gesagt: Wenn ich mal 3 Tage krank bin, dann werde ich am nächsten Tag 40 Leuten das Wort Gottes sagen. Der wollte nie einen Tag auslassen, an dem er 10 Menschen das Wort gesagt hat. Und der hat, ihr könnt das mal bei YouTube angucken, da gibt es schöne Berichte über den Frank Jenner, die schön zusammengeschnitten sind, kann ich euch sehr empfehlen. Da hat dieser Frank Jenner nie erfahren, dass sich viele bekehrt hätten durch seinen Dienst. Ich habe das auch immer gebetet, Herr, wenn sich welche bekehren, und ich weiß von Bekehrungen natürlich, aber wenn das passiert, dann behalt das bitte für dich, behalt das da oben, ich will es gar nicht wissen, weil ich bin viel zu hochmütig. Lass es. Und der Frank Jenner, der hat nie was erfahren davon. Und am Ende seines Lebens, da macht sich ein Pastor auf und geht ihn besuchen, weil er von ihm gehört hatte. Und er hatte gemerkt, viele Pastoren und Gemeindeleiter hatten sich bekehrt durch eine komische Geschichte. Ich war in Sydney und da hat mich ein Mann angesprochen. Der gab mir ein kleines Traktat und fragte mich, wenn du heute stirbst, wo bist du dann, im Himmel oder in der Hölle? Und viele von denen, die sich bekehrt haben, die wurden zu Missionaren, zu Evangelisten, zu Gemeindeleitern. Und ein Bruder, der hat mal ausgerechnet, durch diesen Frank Jenner und diesen kleinen, aber wichtigen Herzensentschluss, jeden Tag 10 Menschen von dem Herrn zu erzählen, sind über 100.000 Menschen zum Glauben gekommen. Das ahnen wir nicht. Aber das kam aus einem Entschluss, der im Herzen des Frank Jenner gefasst wurde. Ist das nicht schön? Und das dürfen wir auch für uns alle annehmen. Glaubt nicht, dass das sinnlos ist, wenn ihr das Wort weitergebt und die Menschen das ablehnen. Da bleibt was hängen. Amen. Besonders intensiv ist das, wenn unser Herz besonders betroffen ist. Wenn wir traurig sind, wenn Menschen traurig sind, ängstlich sind, dann sind die empfänglich für das Wort. Manchmal kann Gott auf diese Weise den Weg freimachen. Ich kam mehrfach schon in die Situation, dass ich auf Beerdigungen predigen musste. Nicht? Christian, du musstest ja auch häufiger, nicht? Und du hast mir auch oft wertvolle Ratschläge gegeben dafür. Das wollte ich nie. Ich bin doch kein Beerdigungsprediger. Ja, das ist die andere Seite. Manchmal sagt Gott, nee, den Job machst du nicht, der ist nicht für dich. Und plötzlich kriegst du einen, den du gar nicht willst. Nicht vor 3, 4 Wochen musste ich noch ein kleines Mädchen beerdigen. Das ist hartes Brot. Nun, das hatte das Licht der Welt noch gar nicht erblickt. Aber das kleine Mädchen war halt gestorben. Keine Herztöne mehr. Und wie schrecklich, wenn die Eltern sich davon verabschieden müssen. Und wie schön, wenn wir sagen dürfen, ihr werdet dieses Kind wiedersehen. Ist das nicht herrlich? So, und auf Beerdigungen, da habe ich oft erlebt, Ungläubige, die da sitzen, die vergessen das nicht, was du sagst. Ich habe eine Beerdigung gemacht, die ist schon 15 Jahre her. Und da traf ich erst vor einigen Monaten eine Frau wieder, die da anwesend war und sagte, ich weiß noch jedes Wort von dem, was du gesagt hast. Das hätte ich nie gedacht. Also glaub nie, dass die Menschen vergessen, selbst wenn sie es ablehnen, wenn sie kein Wort sagen, wenn die Gesichter kalt bleiben, wenn sie nach der Beerdigung alle an dir vorbeilaufen, das Weite suchen, da bleibt was hängen. Gott sorgt dafür. Und darum müssen wir ausstreuen, nicht? Darum ist das so wichtig, dass wir uns hier innen drin, in unserem Herzen etwas vornehmen, nicht? Das kann ein halbes Leberwurstbrötchen mit einem kleinen Glas Milch sein. Hauptsache, ich schreibe den ganzen Tag meine Adressen raus und schicke mit meiner Rente die Postkarten raus mit Bibelversen. Das kann sein, dass du 10 Leuten das Evangelium sagst. Das kann auch sein, dass es noch andere Dienste gibt, die Gott für dich hat und die oftmals ganz, ganz einfach sind, nicht? Ein kleines, einfaches Wort. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das Evangelium zu bringen. Übrigens gibt es auch ein schönes Beispiel vom König Josia, den ich gerade schon angeschnitten habe. Da wollen wir auch mal einen Vers lesen. Aus 2. Könige 23 ist es, glaube ich. Mal gucken hier. 2. Könige 23. Vers 22,19, da heißt es von Josia in Kapitel 22, Vers 19 zunächst mal, die Worte betreffend, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor deinem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zur Verwüstung und zum Fluch werden sollen, und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Und jetzt gibt es da einen interessanten Vers in diesem Zusammenhang, und zwar heißt es da, dass der König dienen wollte in Kapitel 23, Vers 3. Und der König stand von seinem Standort auf und schloss einen Bund vor dem Herrn nachzuwandeln und seine Gebote und seine Zeugnisse und Satzungen zu halten, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Pass auf, zwei Dinge, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und wenn wir jetzt einen Sprung vormachen, dann sehen wir in Vers 25, wie Gott darauf reagiert. Da heißt es nämlich, und vor ihm ist seinesgleichen kein König gewesen, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft. Seht ihr, wenn man jetzt genau liest, dann merkt man, dass es heißt, ganzes Herz, ganze Seele, und Gott fügt noch was hinzu, die ganze Kraft. Ein Pendant davon finden wir in den Prediger 4, Vers 12. Das ist ein komischer Vers, den möchte ich auch mal an alle jüngeren Leute auch hier bei euch richten, weil der so wichtig ist, auch für das Finden des richtigen Ehepartners. Ja? Sprüche 4, Vers 12, da heißt es, nein, ich suche den Vers, Prediger ist das, Entschuldigung. Mit der dreifachen Schnur, den Vers suche ich. Prediger 4, Vers 12 ist das. Das kann man immer so schön anwenden auf Menschen, die eine Ehe eingehen. 4, Vers 12 im Prediger. Und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm zwei widerstehen und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Guck mal, das ist komisch, nicht? Hier springt der Gedanke, dass zwei zusammengehen, auf drei über. Und wisst ihr, was das für die jungen Leute bedeutet? Sucht euch immer einen Ehepartner, der den Herrn genauso folgt, wie ihr das auch tut. Seid nicht in einem ungleichen Joch, sagt Paulus. Nicht? Pastor Latzel, der ja auch viel Humor hat, der sagt das immer auf diese lustige Weise und sagt, denkt an die 3G bei der Partnerwahl. Das erste steht für gläubig. Achtet darauf, dass euer Partner gläubig ist. Und wenn das der Fall ist, dann sind die anderen beiden G nicht mehr so wichtig, gut aussehen und gut kochen. Also gläubig. Habt eine Blickrichtung. Eine Blickrichtung haben. Das ist so wichtig. Und das sehen wir in dieser Schnur. Ja, wir haben zwei, die zusammengehen, aber wir haben eine dreifache Schnur. Nämlich, wenn man zusammen mit dem Herrn geht, dann ist der Herr nämlich der dritte Teil. Und das haben wir bei Josia gelesen. Seele und Herz, und der Herr fügt die Kraft hinzu. Seht ihr, das ist diese dreifache Schnur. Seele und Herz, und der Herr gibt die Kraft. Jetzt könnten wir einen Ausflug machen in die Schöpfung. Die ganze Schöpfung. Die ist in einem Dreiklang geschaffen worden. Wir haben gerade Pastor Latzel gehört, eine humorvolle Anekdote, die er erzählt. Ihr kennt seine Predigten wahrscheinlich alle. Ihr wisst dann auch, dass er viele seiner Predigten nach einem Dreiklang aufbaut. Immer drei Gedanken, die arbeitet er dann ab. Und das ist eine wunderbare Idee, habe ich gemerkt. Mein Sohn macht es ja mittlerweile auch, der ja auch bei Latzel predigt, nicht? Den Paul kennt ihr ja sicherlich auch, der macht das mittlerweile auch oft so, dass seine Predigten nach drei Aspekten aufgebaut sind. Und das passt perfekt mit der Schöpfung überein, wo alles nach einem Dreiklang aufgebaut ist. Habt ihr das gewusst? Das spiegelt alles die Dreieinheit Gottes wider. Wir sind Leib, Seele und Geist. Alles, was wir sehen und wahrnehmen, ist Raum, Zeit und Materie. Das ist das, wie Gott das alles schuf, nicht? Raum, Zeit und Materie. Gehen wir in die kleinsten Teilchen rein, was wir heute wissen. Atome, die bestehen aus Elektron, Proton, Neutron. Immer drei. Nehmen wir die Zeit. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir können aber immer nur eins sehen. Ist interessant, nicht? Von unserem Körper sehen wir nicht Seele und Geist. Wir sehen nur den Leib. Von dem Universum sehen wir nicht Raum und Zeit. Wir sehen nur die Materie. Und von der Zukunft sehen wir weder die Vergangenheit, ich kann keine 3 Sekunden in die Vergangenheit gucken und auch keine 5 Sekunden in die Zukunft. Vielleicht liege ich in 5 Sekunden tot hier hinter der Kanzel, weil der Herr sagt, dein Dienst ist damit getan. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann passieren. Dann wären wir wieder bei Cardio, nicht, weil mein Herz vielleicht versagt hat. Aber wir sehen nur die Gegenwart. Und das ist ein Bild für den Herrn Jesus, nicht? Die Dreieinheit Gottes, aber Fleisch geworden, ist nur der Herr Jesus. Ihn sehen wir. Und das spiegelt sich in der gesamten Schöpfung wieder mit Länge, Breite, Höhe. Wir könnten auch weitermachen, auch mit den Wassermolekülen, nicht? Wer Chemie hat in der Schule, weiß das. H2O. Wir haben ein Sauerstoffmolekül und zwei Wasserstoffmoleküle. Ein Dreiklang, das lebendige Wasser, in dem sich die Dreieinheit Gottes spiegelt. Und wer ist der Herr Jesus? Das Sauerstoffatom. Dass sein Name Jesus 888 beträgt, wisst ihr wahrscheinlich alle. Das Sauerstoffatom hat 8 Protonen, 8 Neutronen, 8 Elektronen. Könnt ihr alle nachgucken in den Chemiebüchern. Da werdet ihr sehen, wo ihr den Herrn Jesus findet, nicht? Ist das nicht wunderbar? Das ist eine Schöpfung, nicht? Und in dieser Schöpfung, da hat er uns dieses wunderbare Herz gegeben, was heute so ein bisschen im Fokus steht. Nun gibt es aber noch eine zweite Sache, die neben dem Herzen auch eine wichtige Rolle spielt. Wenn ihr mal Psalm 12 aufschlagt. Psalm 12. Oder ich habe mir hier wieder einen falschen Psalm notiert. Ich muss mal kurz gucken, ob das Psalm 51 war. Da heißt es, dass es mich in meine Nieren stach. Vielleicht weiß jemand von euch, wo der Vers steht. Wir haben es auf jeden Fall bei Asaf, in dem Psalm 72. Psalm, 73. Psalm, der von Asaf ist. Lesen wir den Vers einfach mal, den weiß ich so aus dem Kopf. Psalm 73, Vers 21, als mein Herz, das Herz ist wieder da, sich erbitterte und als es in meine Nieren stach. Seht ihr, wir haben jetzt ein zweites Organ, was oft in einem Atemzug bekannt ist. Wir kennen auch das Sprichwort heute noch, wir müssen was auf Herz und Nieren prüfen. Ne? Wieso haben wir eigentlich zwei Nieren? Denkt an Josia, da haben wir den Josia wieder, der nicht abwich zur rechten noch zur linken. Die Nieren, die filtern Giftstoffe links und rechts aus unserem Körper. Die filtern die raus. Dafür sind die da. Und die Nieren, die sind für uns Gläubige auch im Bild unglaublich wichtig, dass wir den Filter immer angeschaltet haben und das Böse einfach ausblenden. Egal, wo man heute hinguckt. Das Böse, das begegnet uns überall, nicht? In den Nachrichten, im Internet. Und dann müssen wir imstande sein, mit unseren Nieren das auszufiltern, was auf uns eindringen und Besitz ergreifen will von unserem Herzen. Nun kann man sein Herz aber auch betrügen, nicht? Man kann zum Beispiel so reden, dass man sich die Dinge schön redet. Das sagt der Jakobusbrief in Kapitel 1, Vers 26. Wir können uns betrügen. Wir können uns was vormachen. Und wisst ihr, was dann wichtig ist? Dass wir das tun, was Josia tat. Der hat seine Kleider zerrissen. Sollen wir jetzt unsere Kleider zerreißen hier? Nun ja, erstens haben wir nicht mal den alten Bund, sondern den neuen. Wir müssen die Kleider nicht zerreißen. Und zweitens sagt schon der Prophet Joel, Kapitel 2, Vers 13, zerreißt nicht eure Kleider. Ja, das lesen wir mal. Der Prophet Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Ich hoffe, ihr kennt die kleinen Propheten alle. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Worte und die Bücher des Wortes Gottes vorwärts und rückwärts auswendig zu lernen. Kann nicht schaden übrigens. Joel 2. Vers 13. Lesen wir Vers 12 mit, wegen dem Zusammenhang. Aber auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Seht ihr, da haben wir es. Josia hatte seine Kleider zerrissen, weil sein Herz weich geworden war, sagte der Herr. Das war eine zusätzliche Bekräftigung, dass die ihre Kleider zerrissen haben. Aber Joel bringt es auf den Punkt. Ihr müsst euer Herz zerreißen und nicht eure Kleider. Denn euer Herz ist das, was in euch drin so böse ist, nicht? Und wie kann man jetzt, um jetzt langsam zum Schluss zu kommen, ein hartes Herz wieder weich machen, wie das einem Josia gelungen war? Ist das überhaupt möglich? Man sollte ja meinen, wenn wir ein hartes Herz haben wie der Pharao, dann geht das gar nicht mehr. Und nein, das geht tatsächlich nicht mehr. Wenn wir unser Herz so verhärten wie der Pharao und wie Judas und Gott dann beigeht und verhärtet es zusätzlich, dann ist eine Erweichung gar nicht mehr möglich. Aber solange wir selber unser Herz verhärten, weil wir nicht verständig sind, ja, dann gibt es immer Hoffnung. Hebräer 3, Vers 8. Verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste. Vers 12. Dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens habe, in dem Abfallen von dem lebendigen Gott. Seht ihr, wie ein Herz weich wird? Durch Glauben. Ist oft so schwer, dem Herrn zu vertrauen, nicht? Und den Glauben an den Tag zu legen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir mein ganzes Leben blind an. Und das ist es, was unser Herz weich macht. Das sagt der Hebräerbrief hier ganz deutlich. Glaube und dein Herz wird weich sein. Und was passiert dann? Dann heißt es in Apostelgeschichte 28, dass wir mit den Augen sehen und den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen. Wenn das alles funktioniert, dann hat Gott uns ein Herz gegeben, mit dem wir seine Worte auch verstehen können. 1. Korinther 1 sagt uns, dass das Evangelium dem natürlichen Menschen eine Torheit ist. Es kommt ihnen vor wie eine Dummheit. Aber das Herz, was Gott uns gibt, gibt auch eine schöne Stelle, da heißt es, dass er uns das steinerne Herz rausnimmt und ein fleischernes Herz einsetzt. Und dann verstehen wir auch seine Worte. Dann verstehen wir auch, was es bedeutet, etwas mit Herzensentschluss zu tun. Denkt nochmal an diese Männer und Frauen, die Leberwurstschwester, sage ich jetzt mal, an Frank Jenner. Denkt daran, was die entschieden hat in ihrem Herzen. Nehmt das heute mit und denkt an den Apostel Petrus, dem der Herr dann sagt, als er hart redete und ihn viele verlassen haben, da sagt der Herr Jesus, wollt ihr etwa auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Kann ich euch alle mal fragen hier? In diesem Raum, wollt ihr auch weggehen? Ach, wie schön, dass einige mit dem Kopf schütteln. So sieht's aus. Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Amen. Sehr gerne. Herr Jesus Christus, wir haben uns daran erinnert, dass wir von Geburt an abgrundtief böse sind, dass wir ein böses Herz in uns haben und dass wir gerettet werden müssen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das für uns übernommen hast. Wir konnten nichts bezahlen, aber wenn wir uns an dich wenden, wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt uns dein Wort, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und dann gibst du uns ein Herz, was weich ist, wie das des Josia, dass wir eine brennende Liebe für unsere Mitmenschen haben und den Wunsch haben, denen das Evangelium zu sagen. Gib uns dieses Herz, Herr, jede Woche wieder, so wie du uns deinen Frieden hinterlassen hast am Kreuz, aber deinen Frieden jeden Tag wieder neu geben willst, wenn wir verzweifelt sind, so gib uns auch immer wieder die Erweichung unseres Herzens, damit wir für Ungläubige brennen und ihnen sagen können, worauf sie hinsteuern. Dass wir ihnen klar und deutlich sagen können, es gibt einen Weg aus dieser furchtbaren Welt raus. Und dieser Weg, der heißt Jesus Christus. Das bist du, Herr Jesus, unser Herr und unser Gott. Wir danken dir für deine Gegenwart und wir befehlen uns für die vor uns liegende Woche dir und deiner Gnade an. Amen. Amen.